Schön. Schön, dass er zurücklächelt. Wir hören die ersten 9 Verse aus Prediger Kapitel 3.
Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht?
Alles hat seine Zeit. Wir wünschen uns manchmal, dass die Zeit schnell vergeht, und manchmal wünschen wir sie, dass sie gar nicht vergeht. Als vor 2 Jahren die Pandemie in Deutschland losging, da haben wir alle gehofft, dass es nach 2-3 Monaten vorbei ist, oder? Gerade diskutieren wir wieder, dass es wieder von vorne losgeht, jetzt, wo es kälter wird im Winter. Einige Leute haben auch gedacht, dass der Krieg in der Ukraine schnell vorbei ist. War es aber nicht. Alles hat seine Zeit. Mit der Zeit ist das so eine Sache. Manchmal kriecht sie dahin und manchmal verfliegt sie im Nu. Und weil das so ist, neigen wir Menschen dazu, dass das, was in unseren Augen gut, was erstrebenswert, was erfüllend ist, das wollen wir klammern, das wollen wir festhalten. Ach, wenn doch diese Zeiten nie vorbeigehen würden. Ein schöner Urlaub, ein schöner Abend, nette Gespräche. Ach, ich erinnere mich, dass wir manchmal Besuch hatten und nach 4 Stunden sind wir aufgestanden zur Verabschiedung und dann haben wir noch mal 2-3 Stunden im Flur weitergeklönt. Was so schön, man wollte nicht aufhören. Kennt ihr solche Situationen? Etwas festhalten. Manchmal ist das dann aber auch ein Klammern, ein Besitzergreifen von etwas. Und wenn es dann darum geht, was in unseren Augen böse, was unerfreulich, was als bedrohlich erfunden wird, was machen wir dann? Weg damit. Brauchen wir nicht, oder? Wir verschließen die Augen davor wie so Vogelstrauß, Kopf in Sand, was ich nicht sehe. Das tangiert mich auch nicht, ne? Wie war es denn in der Pandemie? Ein paar Monate Isolation, schon konnten wir das alles nicht mehr sehen. Und dann hieß es, oh, jetzt dürfen wir wieder. Und überall im Land ertönte uns, lass uns wieder Party machen. Ich kann das nicht mehr sehen, das andere. Wir haben noch unsere Rechte, hieß es, unsere Freiheitsrechte. Weg mit dem, was wir nicht wollen. Aber hast du zugehört, was Gottes Wort uns gerade eben gesagt hat? Alles hat seine Zeit. Nochmal, alles hat seine Zeit. Unser Leben ist wie ein Fluss, der fließt. Ständig verändert sich alles. Nichts bleibt so, wie es ist. Für einige Menschen ist das wunderbar, weil sie brauchen in ihrem Leben ständig Veränderung. Für andere ist das Horror. Sie möchten alles immer am liebsten so lassen, wie es ist. Aber es ist nun mal so, nichts bleibt, wie es ist. Alles verändert sich und du und ich, wir verändern uns mit. Wir können nichts festhalten. Der Wunsch, das Schöne festzuhalten, wird uns meistens nicht erfüllt. Und deswegen sollten wir loslassen. Darum geht's mir heute. Ich will zu euch sprechen vom Festhalten und vom Loslassen. Weißt du, indem du offen bist, was du heute, was du jetzt geschenkt bekommst und das Gute des heutigen Tages dankbar annimmst, fällt es auch leicht, loszulassen. Hermann Hesse schreibt diesen Prozess in seiner Wandlung in dem Gedicht, das er Stufen genannt hat. Ich will es euch mal vorlesen. Wie jede Blume welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginn, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir hören aus Prediger die nächsten Verse.
Ich habe erkannt, was für eine schwere Last das ist, die Gott den Menschen auferlegt hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Ich begriff, dass Gottes Werk für immer bestehen wird. Niemand kann etwas hinzufügen oder wegnehmen. So hat Gott es eingerichtet, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Was immer sich auch ereignet oder noch ereignen wird, alles ist schon einmal da gewesen. Gott lässt von Neuem geschehen, was in der Vergangenheit bereits geschah.
Ich glaube, dieser weise König Salomo hat was vom Leben begriffen. In unserem ganzen Leben wird die Kunst, ja, es ist eine Kunst des Loslassens deutlich. Schau mal, du kannst etwas freiwillig loslassen oder du kannst warten, bis es dir schmerzlich genommen wird. Wenn Eltern ihre Kinder nicht loslassen können, kommt trotzdem irgendwann mal der Augenblick, dass die Kinder sagen, so, das war's, vielen Dank und tschüss. Vielleicht sagen sie noch nicht mal vielen Dank. Wenn du dich aber vorbereitest auf das Loslassen, begleitest du sie mit einer Freude in ihr Leben und bist nicht traurig, jetzt bin ich alleine. Wenn das Leben manchmal so spielt, dass uns ein Kind, ein Ehepartner, ein guter Freund plötzlich genommen wird, dann können wir daran zerbrechen. Wir können aber auch bereit sein, etwas loszulassen und das Leben der anderen in die Hand Gottes zurückzugeben, in der Gewissheit, bei ihm sind sie gut aufgehoben, oder? Und dann entdecken wir, dass der Schmerz heilen kann, dass der Schmerz abnimmt und wir werden innerlich auch frei für einen neuen Lebensabschnitt und für neue Aufgaben. Lass ich nicht los, verbeiße ich mich in den Schmerz, dann kann es auch sehr schnell sein, dass ich bitter werde und mein Leben wie gelähmt ist. Manchmal denken Menschen, festhalten, das ist stark. Ja. Aber es ist das Loslassen, in dem die wahre Stärke liegt. Loslassen, das betrifft nicht nur Menschen. Wir müssen manchmal auch Aufgaben loslassen. Zum Beispiel Verantwortung abgeben. Wir treten ins zweite, vielleicht sogar ins dritte Glied zurück. Wir waren ständig an der Spitze. Machen wir es freiwillig? Lassen wir los? Helfen nur manchmal noch, wenn es nötig ist. Wisst ihr, loslassen ist weniger Angst und mehr Liebe. Nochmal, loslassen ist weniger Angst und mehr Liebe. Schau, wenn ich eine Faust mache, kann ich nichts empfangen, oder? Wenn meine Hand offen ist, kann ich empfangen und ich kann es auch loslassen. Und so entsteht in meinem Leben ein ständiger Fluss, eine ständige Veränderung. Ja, ich möchte sogar sagen, es entsteht in meinem Leben eine gewisse Kreativität des Freiseins, eine Kreativität der Entwicklung. Etwas kann neu geschehen. Wenn der Sämann den Samen nicht loslässt, wächst nichts. Er muss loslassen. Die geschlossene Hand, die verteidigt. Aber es fließt nichts. Wenn ich nur kralle und festhalte, dann werden Beziehungen belastet, dann entsteht Neid, Geiz, Machtausübung und letztendlich Einsamkeit. Wenn du hier sitzt, seit vielen Jahren, eines der treuesten Glieder dieser Gemeinde, hast kein Gottesdienst versäumt, aber lässt das Evangelium, das du hier ständig jeden Sonntag gehört hast, nicht los, benutzt es nur für dich. Gibst es nicht weiter. Dann wirst du über kurz oder lang gesetzlich, staubtrocken und hast selbst irgendwann nur noch wenig Freude am Evangelium. Aber wenn du rausgehst und das Evangelium jedem weitersagst, dann entdeckst du, welch eine Freude im Loslassen liegt. Wisst ihr, ich habe in den ersten 35 Jahren meines Lebens unendlich viel an Input in mich reingesaugt, wie so ein Staubsauger. Ich habe Seminare besucht, ich habe Vorträge besucht von so ungefähr allen namhaften Rednern, denen man so in der damaligen Zeit irgendwo habhaft werden konnte. Bis zu Sami Molcho, dem Körpersprachenpapst und alles Mögliche. Und der Struck, der Fitnesscoach hat bei mir nicht genutzt. Aber ich habe sie alle gehört und ich habe das aufgesaugt. Und wisst ihr, was dann in mir passiert ist? Oh, ich fühlte mich so schlau. Ich fühlte mich so toll. Und das war's. Punkt. Als ich kapiert habe und das, was ich mir angeeignet habe, fließen habe lassen, habe ich gemerkt, ey, ich kann andere damit anstecken. Wir werden gemeinsam toll. Wir bewegen plötzlich was. Was ist deiner Meinung nach besser? geht ums Loslassen von Menschen, von Kindern, von Eltern, von Freunden. Aber Loslassen von Menschen heißt niemals fallen lassen, sondern in Freiheit ziehen lassen, etwas mitzugeben von dir, jemanden in Liebe und im Gebet zu tragen, den anderen noch Gutes wünschen und sich an ihm freuen. Wisst ihr, ich halte ja auch Seminare über Leiterschaft und ich liebe es, gerade bei den New Leica-Schulungen, die ich jetzt in 14 Tagen wieder halten darf, wenn dann zum Schluss, ich mache dieses Thema immer zum Schluss, das Thema Leiterschaft kommt. Das liebe ich, das ist mein Thema. Und dann gebe ich mit, was Leiterschaft alles bedeutet und wie man sich dran freuen kann, dass der, den du als kleines Kind mitbetreut hast, plötzlich besser ist als du und an dir vorbeizieht. Du hast deine Leiterschaft losgelassen. Und die anderen sind besser als du. Und das ist Freude. Loslassen. Freude. Aber wir krallen. Ja, ich weiß ja, wie es ist. Du hast jahrelang, ach was, jahrzehntelang geschuftet für dein Haus und für das tolle Auto und für den Garten. Erst ist nichts gewachsen außer Unkraut, da hast dich investiert und nun blüht es, ist gerade schön. Hast alles da reingegeben. Und kannst nicht loslassen. Dabei hat doch alles seine Zeit, oder? Ach, sagst du, jetzt bin ich so gestresst, jetzt muss ich mich mal in meinem Garten zurückziehen, da kann ich richtig entspannen. Dann sagst du auch noch ganz fromm, Gott, ich danke dir für meinen tollen Garten, den ich mir über 10 Jahre angelegt habe und dass ich da entspannen kann. Und dann kommt vielleicht der Augenblick, wo du mal in deinem schönen Garten total entspannt bist und die Stimme Gottes hörst. Hört, hört. Und Gott sagt, du hast aber einen schönen Garten.
Ja, sagst du, ich habe einen schönen Garten, ja.
Sagt Gott, ist dir eigentlich bewusst, dass das mein Garten ist? Wie? Ja, sag Gott, den habe ich dir geschenkt.
Wie? Ich habe doch hier gepflanzt und gesät und Unkraut rausgerissen.
Nö, sag Gott, das ist mein Garten. Ich habe ihn dir zur Nutzung übergeben.
Und so könntest du dein ganzes Leben durchgehen und Gott wird dir jedes Mal sagen, ist toll, was du hast, aber denk dran, es gehört mir.
Und wenn ich mich über Conny freue, kommt der Augenblick, wo Gott sagt, denk dran, ist mein Kind,
aber meine Frau.
Ja, und ich habe sie dir gelassen, damit du dich dran freust, dass du sie umsorgst, dass du sie liebst und denk dran, ist meine Frau.
Pass ja gut auf die auf, Freundchen.
Nein, so ist Gott nicht. Aber versteht ihr, was ich sagen will? Es ist alles Leihgabe von Gott. Wir Menschen sind aber so angelegt. Wir sammeln, wir wollen besitzen, wir wollen Geltung, wir wollen Anerkennung haben, ja sogar Macht und Einfluss. Auch das muss sich erarbeitet werden. Und da haben wir wirklich über Jahre hinweg alles investiert, was irgendwie ging. Wir haben fleißig Geld verdient, um unseren Besitz zu erwerben. Und jetzt sollen wir loslassen? Ich kenne einige Geschichten von Leuten, die den Ruf Gottes gehört haben und ein wunderbares Leben hatte. Ich habe einen mit 15 Jahren kennengelernt, der war im Bankgeschäft in der Schweiz, in Schweden einer der ganz Oberen, war sehr reich, sehr viel Besitz. Und eines Tages kommt der Ruf, kannst du deine Familie nehmen und nach Deutschland gehen und dort das Evangelium sagen. Oh, naja, kann ich. Erstmal bleibt alles wie beim Alten. Ich habe hier noch mein Haus, kann ich jedes Mal zurückkehren, ne? Alles brav und gut und schön. Und nach 3 Jahren Deutschland hat er gemerkt, der Ruf Gottes ging weiter. Er ging, bleib hier, verkündige mein Evangelium hier. Und dann hat er einen schweren Schritt getan, hat gesagt, wer soll mich ernähren? Ich verkaufe allen meinen Besitz, weil ich Jesus dienen will. Ich will damit nicht sagen, dass Gott das in deinem Leben auch tut. Denn er sieht unser Herz. Er sieht, wie etwas gewachsen ist. Er sieht, ob wir bereit sind. Und er macht solche Dinge nicht mit dir, weil er dir etwas wegnehmen will, sondern weil er dich beschenken will. Im Loslassen liegt auch ein Beschenken. Ich habe mal in Matthäus 13, das müssten wir eigentlich haben. Andere Menschen, sagt Jesus, gleichen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch die Sorgen des Alltags und die Verlockungen des Reichtums ersticken diese bald wieder, so dass keine Frucht daraus entstehen kann. Du hast die Wahl. Gott ist dir nicht böse, wenn du dich entscheidest für ein tolles Leben. Er steht nicht im Himmel und sagt, du. Es ist dein Leben. Aber ich sag dir eins, entscheidest du dich, loszulassen, weniger Sorgen um deinen Besitz reinzugeben, weniger Sorgen zu machen, wie will ich morgen leben. Vor 15 Jahren, 17 Jahren, wie lange ist es her, als wir auf diesem Eheseminar waren, in St. Peter-Ording, ungefähr so eine Zeit. Da hatten wir eine Zeit in unserem Leben, da ging gar nichts mehr. Und dann gab es ein Seelsorgegespräch und der Mann, der für uns da war und mit uns gebetet hat, fragte mich, was ist deine größte Sorge? Und wie aus der Pistole geschossen, ging es Altersarmut. Ich habe mein Leben lang gewühlt und getan und habe vor mir dieses Gespenst gesehen, du wirst im Alter noch eine Einzimmerwohnung haben mit deiner Frau und für mehr wird es nicht reichen. Und sei mal froh und dankbar, dass du nicht unter der Brücke landen wirst und fertig. Und dann kam ein Bild zu uns, dass wir so nicht enden werden. Conny, haben wir es? Sind wir unter der Brücke? Wir dürften diese Sorge loslassen. Du darfst auch Sorgen loslassen. Nicht nur Besitz. Manchmal ist Besitz sogar hinderlich. Jesus sagt in Matthäus 19 zu seinen Jüngern, ich versichere euch, ein Reicher hat es sehr schwer, in Gottes himmlisches Reich zu kommen. Spricht Jesus da gegen Reichtum? Nee, in keinster Weise. Er sagt nur, du hast dann so viel Sorgen. Und deswegen, es ist dann so schwer, das Reich Gottes in deinem Leben umzusetzen. Markus 10, da sah Jesus diesen jungen Mann an und es steht wörtlich, er sah ihn voller Liebe an und sagte dann, eins fehlt dir noch, verkauf alles, was du hast, gib das Geld den Armen, dann wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Und als er das hörte, war der Mann tief betroffen, traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Nochmal Leute, es geht nicht darum, dass Gott dir nicht das Beste vom Besten gönnt. Es geht darum, kann dein Herz loslassen. Wenn ich in meinem Garten sitze und Gott mir sagt, das ist mein Garten, dann kommt irgendwann der Punkt, wenn ich sage, gut Gott, das ist dein Garten, du sollst ihn haben. Gut Gott, das ist deine Frau, ich passe nur auf sie auf. Da sagt dann irgendwann Gott, du Gerhard, ich habe noch was für dich. Ich habe deinen wunderschönen Garten. Da habe ich alles wachsen und gedeihen lassen. Und du darfst ihn nutzen. Ich gebe ihn dir zurück. Das ist der Kreislauf. Wenn wir loslassen, dürfen wir wiederkriegen und nehmen. Aber es ist eine andere Gesinnung dabei. Was dürfen wir noch loslassen? Wir dürfen zum Beispiel ideelle Güter loslassen. Das sind unsere Gaben, unsere Begabungen, unsere Fertigungen, unsere Erkenntnisse, all unser Wissen, die Gott ja irgendwo in uns hineingelegt hat. Ich möchte sagen, die Gott uns geschenkt hat. Dass du sportlich bist, dass du klug bist, dass du, ich weiß nicht, was sonst alles bist. Ja, nicht jeder ist alles. Aber der eine ist das und der andere ist das. Brauchst auch nicht neidisch sein auf den anderen. Gott hat dich genug beschenkt. Aber all diese Dinge dürfen wir auch loslassen und wir dürfen das, was wir dann bekommen, auch zum Wohle von anderen Menschen einsetzen. Und dann wirst du merken, das, was für dich so wichtig war, wenn du es Gott abgibst, gibt er es dir wieder und du kannst es einsetzen zum Wohle vom anderen. Unsere jüngste Tochter hatte mal so eine CD, Sportler für Christus. Und da war simuliert eine Fußballmannschaft, alles Christen, wie dann einer dann rumgereist ist und gesagt hat, hast du Lust, für uns in der christlichen Mannschaft zu spielen? Und einer nach dem anderen hat genickt und dann haben die dann eine christliche Mannschaft aus Bundesliga-Stars zusammengemacht und dann ging es da los, wie sie gewonnen haben. Das fand ich eine köstliche Geschichte. Aber steckt was dahinter, wenn ich was abgebe, nicht für meinen Ruhm, dann kann Gott etwas Großes daraus machen. Gebe ich es nicht ab, all meine Begabungen, all das, was ich kann und darf, dann entsteht Hochmut, Überheblichkeit, Rechthaberei und vielleicht sogar auch Machtausübung. Wir dürfen unseren Beruf abgeben. Ja, sagst du, ja, ja, habe ich gleich gesagt. Schön zu Hause liegen, Hartz IV beziehen. Ne? Ja. Nee. Sprüche 6, Vers 6, geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das heißt nicht den Beruf aufgeben. Aber der Beruf kann so viel Zeit und Kraft in Anspruch nehmen, dass du keine Zeit mehr hast für Gott. Als Pastor Spitzer in Berlin noch Pastor der Südsterngemeinde war, hat er einmal einen Spruch getan, ich habe so viel gearbeitet, dass ich wegen der vielen Arbeit für Gott keine Zeit mehr hatte für ihn. So. Und denkst du, ist eh alles gut, ich arbeite ja für Gott. Darum geht's nicht. Du darfst auch deinen Beruf abgeben, um mehr Zeit für Gott zu haben. Wisst ihr, was die schönsten Zeiten am Tag für mich sind? Conny fragt mich immer, heute Morgen hat sie mich auch gefragt, und wie lang bist du schon wieder wach? Ich stehe meistens vor ihr auf. Was sage ich, seit 4:45. Es ist die schönste Zeit für mich, dann im Wohnzimmer zu sitzen, durch die Bibel zu blättern, ein bisschen zu beten. Ich bin mit meinem Papa zusammen. Kann es was Schöneres geben? Auf der anderen Seite, wenn ich meine Woche anschaue, 70 Stunden, war auch nicht so toll. Aber ich habe meine Zeit morgens mit dem Heiland gehabt. Wir dürfen auch unseren Beruf aufgeben. Und wir dürfen uns auch Freizeit gönnen. Gerhard, du darfst dir auch Freizeit gönnen. Ja, mache ich. Wir dürfen Freude am Leben haben. Wir dürfen Freude an unserer Familie haben, Freude an der Schöpfung. Hast du dieses Jahr schon in der Heide spazieren? Hast dich gefreut dran? Rainer, wir geben uns die Hand. Ich war auch noch nicht, aber Conny war. Und er hat mir erzählt, wie schön es war. Ja? Und das gilt übrigens nicht nur für die bezahlte Arbeit. Das gilt auch für die Arbeit im Ehrenamt, für die Arbeit, die du als Ruheständler machst. Alles das soll nicht über Gott stehen. Lass es los. Etwas Hochinteressantes loszulassen, das sind unsere Vorstellungen, unsere Wahrnehmungen, unsere Prinzipien und vielleicht sogar auch unsere Gottesbilder. Unsere Vorstellungen und Ansichten, sie verändern sich ja ständig, oder? Denkst du heute noch so, wie du vor 30 Jahren gedacht hast? Ich nicht. Aber was gab's für Situationen? Hast auf den Tisch gehauen. Wie kann man nur? Und heute denkst du zurück und sagst, wie kann man nur? Ja? Alles ist Stückwerk. Erkenntnis ist Stückwerk, schreibt Paulus in 1. Korinther 13. Ebenso wie prophetisches Reden Stückwerk ist. Wenn das Vollkommene da ist, so ist das andere nur vorläufig gewesen. Früher, schreibt er, urteilte ich wie ein Kind. Doch als Erwachsener habe ich das kindische, er schreibt, kindische Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen. So deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Warum pochen wir so auf unsere momentane Meinung? Auf was habe ich alles kennengelernt? Nee, mit dem will ich nicht in einer Reihe sitzen. Entdeckt sich da manchmal heimlich irgendjemand? Nur so andeutungsweise vom Denken? Im Loslassen liegt der Segen. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wie schwer Loslassen sein kann. 1983 gab es einen Kirchenhistoriker und Maler, der beauftragt war, in Süddeutschland eine Kirche zu renovieren. Eine ehrenvolle Aufgabe, oder? Und während er da mit Pinsel und mit viel Geschichtsbücher da nachgeguckt hat, wie er denn diese Kirche in ihren Urzustand zurückbringt, eine tolle Aufgabe, beides, Kopf und Hand sind gefragt, kam ihm ein Gedanke. Und er hat angefangen, die ganze Bibel in Bildern zu malen. Hast du schon mal was von der Wiedmann-Bibel gehört? Die Wiedmann-Bibel besteht aus 3333, du hast richtig gehört, 3333 einzelnen Bildern, aber als Librello. Weißt du, was ein Librello ist? Das ist ein durchgehendes Bild. Man kann das auch so falten und dann machst du so auseinander, dann hast du auf der einen Seite jedes einzelne Bild und auf der anderen Seite siehst du das gesamte Kunstwerk. Und nun stell dir vor, 3333 Bilder als Librello. Das Ding ist 1,2 Kilometer lang. Ja, du hast richtig gehört. Als er nach 13 Jahren fertig war, du kannst mal ein Bild an die Wand schmeißen. Ja, er hat gedacht, wie soll ich das malen, wie kann die Bibel jeder verstehen? Dann hat er sich entschieden für naive Malerei, also so kindliche Malerei. Das zum Beispiel wäre jetzt die Schöpfung. Hier das erste bis hier, ja. Das wäre ein Bild mit den Vögeln.
Und dann kommt die halbe Eva als ein Bild und so weiter. Das wären wahrscheinlich 5 Bilder gewesen, die aber so aneinander hängen. Ihr könnt euch vorstellen, mach mal das nächste Bild. Das zum Beispiel ist, erkennt ihr es? Abraham, als er den Isaak opfern sollte. Auch da geht's weiter. Nächste. Jesus reitet in Jerusalem ein, auf dem Esel. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, ein Bild nach dem anderen, 1,2 Kilometer lang. Und nach 13 Jahren war er fertig. Und wisst ihr, das Bewundernswerte war, kein Mensch wusste davon. Er hat seiner Frau nicht erzählt, hat seinen Kindern nicht erzählt, hat es keinem Arbeitskollegen erzählt. Er hat in seinem Atelier in 13 Jahren diese 3.333 Bilder gemalt. Rechne das mal um, das sind knapp 2 Bilder jeden Tag. Das ist eine Leistung, oder? Und jetzt kommt der Hammer. Dann wollte er das Ganze drucken lassen. Und da sagen die Drucker zu ihm, was wollen Sie? Das sollen wir drucken? Geht nicht. Da gibt es keine Druckmaschine, die sowas drucken würde. Zumindest im Jahr 2000 nicht. Und dann hat der Willi Wiedmann das genommen, hat es schön zusammengepackt in vielen Kartons und auf dem Dachboden von seinem Atelier begraben. Ist das Loslassen? Aber ich habe doch gehört, ich soll das machen. Loslassen. Manchmal ist Loslassen schmerzlich. 3 Jahre später ist er gestorben. Und dann hat sein Sohn angefangen, so seinen Nachlass aufzuarbeiten und kommt auch in den Dachboden von seinem Atelier und findet diese 3.300 Bilder. Und oh Wunder, nur in diesen 3-4 Jahren hat sich die Technik so weiterentwickelt, dass er einen Drucker gefunden hat, der das gedruckt hat. Diese Bibel wird mittlerweile überall ausgestellt. Sie ist auch als Buch gedruckt. Es gibt nur 3.333, wie die Seiten sind, Exemplare. Du kannst die Bibel aber auch als Film sehen. Dann kostet sie 33 Euro und 33 Cent. Wen wundert's? Du kannst sie aber auch einzeln auf, für dein Tablet runterladen, habe ich mal gemacht, liegt zu Hause bei mir. Und dann kostet sie nur irgendwie 6 Euro oder so. Ist ganz interessant. Etwas loslassen. Und mittlerweile ist diese Bibel, weil sie so einfach gezeichnet wurde, für viele Menschen ein Segen geworden. Viele haben in den Bildern das Evangelium entdeckt. Wie? Das und das und das. Und er hat losgelassen, ein anderer konnte nehmen, konnte es weiterführen und Segen ist draus geworden. Es ist übrigens weltweit die einzige komplett illustrierte Bibel. Und Rainer, als ich mich da vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, wenn wir die andere handgeschriebene Bibel im Advent hier haben, vielleicht kriegen wir auch Bruchstücke davon, dann machen wir eine richtige Bibelausstellung. Wisst ihr, über das Thema Loslassen könnte ich jetzt so viel sprechen. Wenn du noch Bibelstellen hast, komm nachher auf mich zu. Ich sage dir noch eine ganze Menge Bibelstellen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich mache es jetzt, weil die Zeit mir davonläuft. Ich möchte mit euch nämlich noch zum zweiten Punkt kommen. Das Gegenteil von Loslassen ist festhalten. Wir sollen auch festhalten. Da sagst du, was sollen wir denn jetzt tun? Loslassen oder festhalten? Manchmal musst du loslassen und manchmal musst du festhalten. Offenbarung 3, Vers 11. Ich komme schnell und unerwartet. Haben wir das letzte Mal gesehen, ne? Halte fest, was du hast, dass dir niemand deinen Siegespreis nehmen kann. Oder Offenbarung 2, Vers 10. Bleib mir treu,
auch wenn es dich das Leben kostet, dann werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Oder Sprüche 4, Vers 13, richte dich nach dem, was du gelernt hast. Schlag die Unterweisung nicht in den Wind, denn daran hängt dein Leben. Oder der bekannte 103. Psalm, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Festhalten bezieht sich also auf den Glauben, auf das feste Vertrauen auf Gott, auf die Liebe zu Jesus, aber auch auf die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Die darfst du festhalten und auch auf die Liebe zu einer verlorenen Welt. Es bezieht sich auf die Hoffnung, auf das Wiederkommen Jesus und auf eine neue Welt. Das dürfen wir festhalten. Aber merkst du, dieses Festhalten kostet etwas. Vielleicht musst du für das Festhalten etwas aufgeben oder etwas tun. 1. Korinther 2, Vers 9 lesen wir, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen kann. Das hat Gott für die bereit, die ihn lieben. Das darfst du festhalten. Kannst dir noch nicht mal vorstellen und trotzdem darfst du es festhalten. Und wir sind eine Gemeinde, die im Durchschnitt nicht mehr 25 ist, sondern ein kleines Stück älter. Gerade im Alter ist das Loslassen und das Festhalten beides wichtiger denn je. Wenn wir das berücksichtigen, dann werden wir auch ein erfülltes Leben haben. So lang, bis Gott uns zu sich holt. Berücksichtige Loslassen, denn im Loslassen entdeckst du die Entspannung, die auch im Leben so, so wichtig ist und die du notwendig brauchst. Aber im Festhalten wird dein Glaube gestärkt und dein Vertrauen und das wiederum macht dich ruhig. Und Hans, dann können wir aus voller Brust mit 100 Dezibel Lautstärke singen, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Weil die Lasten, die wir so oft mit uns herumtragen, dann abfallen. Schade, ich habe gestern meinen Enkel angerufen, aber das hat er nicht mehr gefunden. Der hatte eine Zeit lang ein T-Shirt. Ich hätte es euch so gerne als Bild gezeigt. Da stand drauf, lass dich hängen. Ja, die Mamas sagen, hey, was soll denn so ein Quatsch? Soll sich nicht hängen lassen, ne, Bursche? Aber da stand drunter dann Sprüche 16, Vers 3. Vertraue Gott deine Pläne an und er wird dir Gelingen schenken. Dann darfst du dich hängen lassen. Oder? Ich ende mit zwei Zitaten. Henry Emerson Fosdick, ein amerikanischer Geistlicher, wurde 91 Jahre alt und er hat gesagt, horcht gut zu. Es ist wunderbar, alt zu werden, wenn man jung bleibt. Es ist wunderbar, alt zu werden, wenn man jung bleibt. Und Bonhoeffer, der uns ja bekannt ist, hat einmal gesagt, da Zeit, das kostbarste, weil unwiederbringliche Gut ist, über das wir verfügen, beunruhigt uns bei jedem Rückblick der Gedanke etwa verlorener Zeit. Verloren wäre die Zeit, in der wir nicht aus den gemachten Erfahrungen gelernt, geschaffen, genossen oder gelitten hättet. Lasst uns gemeinsam loslassen und festhalten. Amen.